13 Jahre, 12 Jahre, 10 Jahre. So lange sitzt Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga und der Alain Berset schon im Bundesrat. Die Legislatur ist in 1,5 Jahren fertig. Die Parteipräsidenten werden noch nervöser als sonst. Und gerade bei diesen drei Mitgliedern der Regierung fragt man sich, wollen die noch mal 4 Jahre? Oder wäre es vielleicht schlauer, vor der Wahl abzutreten? Und wer würde denn kommen? Das sind Fragen für die aktuelle Ausgabe vom Politbüro. Wir nehmen im neuen Studio auf, das wir haben, im Provisorium. Vielleicht könnte man trotzdem ab und zu bearbeiten. Entschuldigung jetzt schon für das. Bei mir steht hier Raffaella Birrer, Inlandschefin von Tamedia. Aus Bern zugeschaltet sind wir Markus Häfliger und der Christoph Lenz. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo.
Wir haben noch 2 kurze Fragen. Sie haben jetzt die grösste Krise seit dem Zweiten
Markus, Weltkrieg. Markus, du hast kürzlich ein Interview gehabt mit Alain Berset und hast ihn gefragt, ob es jetzt nicht Zeit wäre, zum zurücktreten. Du hast es nicht so blump gemacht, wie ich es jetzt mache, sondern viel elaborierter, wegen der Pandemie, die so gross war und so weiter und so fort.
Letzte Frage. Wenn wir jetzt Ihre Berater wären, müssten wir sagen, das ist jetzt der Höhepunkt Ihrer Bundesratskarriere. Jetzt müssten Sie eigentlich fast zurücktreten als auf dem Höhepunkt so Ihrer Karriere. Und Sie werden vermutlich auch immer an dieser Zeit vermutlich gemessen werden als Politiker.
Ja. Und was ist die Frage?
Es ist eine Feststellung.
Ich nehme es zur Kenntnis.
Er hat die Frage weggelächelt, aber seien wir ehrlich, eigentlich hast du recht gehabt, oder? Etwas Besseres kommt jetzt nicht mehr für den Berset.
Ich würde keine Prognose machen, wenn er zurücktritt, aber ich glaube tatsächlich, er wird für immer, egal ob er jetzt zurücktritt oder in 10 Jahren zurücktritt, wird Alain Berset vermutlich der Corona-General bleiben. Und das wird auch das sein, was in seinen Rückbiografien wahrscheinlich als herausragende Leistung, als herausragende Wegmarke wird markiert sein. Also das ist sein historisches Vermächtnis, wahrscheinlich als Bundesrat. Wir können uns immer täuschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher klein, dass er irgendwie mit einer halbpatzigen AHV-Reform das Dossier nochmal kann irgendwie toppen.
Aber der Frage bist gut ausgewichen jetzt, gell? Das war echt politisch gewesen, politikermässig gewesen.
Wieso? Wie war denn die Frage genau gewesen?
Hast du das Gefühl, er tritt bald zurück, Markus?
Nein. Man könnte vielleicht nachher, ich kann es also gerne noch ein bisschen weiter begründen, aber nein.
Also komm, wir gehen jetzt auch kurz weiter. Der Berset ist seit 10 Jahren im Bundesrat, am drittlängsten. Sommaruga noch ein bisschen länger, noch länger der Maurer. Können wir zuerst ein paar Grundlagen festlegen, bevor wir in Spekulationen übergehen? In einem gut 1,5 Jahr geht die Legislatur zu Ende. Das ist eigentlich normalerweise auch der Zeitpunkt, wo die Bundesräte am ehesten zurücktreten, oder?
Also ich nehme jetzt mal an, Philipp, du zielst mit deiner Frage darauf ab, wann denn der Idealzeitpunkt ist, zum Zurücktreten. Mhm. Dort stellt sich einfach gerade sofort die weitere Frage, was ist denn ideal? Also ideal in welchem Sinn? Ideal eher im demokratiepolitischen, parteipolitischen oder persönlichen Sinn, also nach diesen Gesichtspunkten. Und was demokratiepolitisch sicher fair wäre, sage ich mal, in einer idealen Welt, wenn man auf Ende Legislatur würde den Rücktritt ankündigen, zurücktreten, weil dann kann man sich auch den veränderten, oder kann das Parlament sich auch eher an den veränderten Kräfteverhältnissen ausrichten bei der Wahl. Parteipolitisch ideal ist es und wäre es jetzt zum Beispiel im Fall von der SP, zuerst, also vor Legislaturende, die Sitze noch zu sichern. Und persönlich spielt halt einfach immer sehr viel rein, also zum Beispiel Gesundheit oder ob man schon amtsmüde ist. Und jetzt haben wir vorher vom Berset geredet, da gibt es Leute, die das Gefühl haben, auch wirklich ein bisschen erschöpft. Es gibt aber auch Leute, die das Gefühl haben, das ist doch normal, jeder ist mal erschöpft. Mhm. Und das, was der Markus gesagt hat, eben, dass er eigentlich gar nicht mehr so viel muss umzimmern, politisch gesehen. Er wird sowieso in die Geschichte eingehen als Pandemieminister.
Aber Christoph, nochmal auf die Legislatur zurückzukommen. Es gehört sich eigentlich schon, dass man ganze Legislaturen fertig macht, oder nicht?
Das gehört sich. Und ich glaube, auch im Parlament gibt es grosse Kreise, die finden, dass das mal richtig wäre. Wir erinnern uns, 2018 haben CVP und FDP beide noch einen Bundesrat können auswechseln. Dann für die Viola Amherd und für die KKS. Und schon dann hat er für Rechtsnasenrümpfe gesorgt, dass man so ein Jahr vor der Wahl die Sitz sichert. Und ich glaube gleich, die meisten Bundesräte haben so etwas wie irgendwie auch ein staatspolitisches Sensorium oder ein Verantwortungsgefühl. Und gerade jetzt bei den Angesprochenen glaube ich, dass sie sich auch an dem werden orientieren am Legislaturende. Wobei, beim Ueli Maurer, vielleicht um jetzt mal einen rauszugreifen, dort haben wir am meisten Informationen darüber, wie er seinen Rücktritt plant.
Über das reden wir nachher. Aber ich würde sagen, bleiben wir kurz bei der SP. Wenn du jetzt Raffaella und du Markus, der Cedric Wehmuth und Matthias Meyer wären, was ja sowieso schon eine lustige Vorstellung ist, wenn würdet ihr dann euren Bundesräten nachlegen, sie sollen zurücktreten? Eher vor der Wahl oder eher zu den Wahlen oder nach den Wahlen?
Also, ich würde nicht tauschen mit dem Duo im Moment. Sie stehen vor einem fast unlösbaren Dilemma, ihre Bundesräte auch, weil die Partei wird im Moment so stark von den Grünen bedrängt. Die Grünen gewinnen und gewinnen in den Kantonen, die SP verliert. Es zeigt die ganze Zeit nach unten Tendenz. Darum, bei so vielen Unwägbarkeiten, weil die Grünen ja eine sehr, sehr ähnliche Politik betreiben wie die SP, bei so vielen Unwägbarkeiten gibt es eigentlich gar nicht den idealen Zeitpunkt. Ich würde aber sagen, eben, was ich vorher schon ein bisschen angetönt habe, so aus parteipolitischer, parteitaktischer Sicht, wäre es sicher sinnvoller, vor Legislaturende noch einen von den Bundesräten zu ersetzen. Weil sobald es dann beide gleichzeitig wären, würde das auch wieder Raum für Spiele, taktische Spiele im Parlament eröffnen. Und wenn jetzt keiner von beiden wird vor den Wahlen zurücktreten, dann nachher wäre das Parlament nachher vor einer Entscheidung, wenn die Grünen weiter zulegen, ob man das wirklich nicht möchte abbilden im Bundesrat oder ob man gerade die Vakanz dazu nutzen soll, um den Grünen einen Sitz zu geben auf Kosten von einer Partei, die sehr, sehr ähnliche Politik betreibt.
Ich glaube auch, das höchste Risiko von der SP ist, wenn der Anna Berset und oder die Simonetta Sommaruga vor der Parlamentswahl im Oktober 2023 würden den Rücktritt erklären. Dann kennt man das Wahlresultat noch nicht. Und wenn sich dann nach einem erklärten Rücktritt tatsächlich die Grünen der SP nochmals näher kommen sollten, dann wäre die Versuchung für das Parlament riesig, einen von den beiden SP-Sitzen der Grünen zu geben. Hingegen, wenn man zwei wiederkandierende SP-Bundesräte hat, dann ist, das hört man heute sogar auch von bürgerlichen, wichtigen Politikern, die einem heute sagen, ja, wir wollen eigentlich keine amtierenden Bundesräte abwählen, egal wie die Wählerstärken der Partei sind. Also die heikle Phase ist für die SP beim Rücktritt. Und darum wäre sie so unerwünscht oder so, sagen wir, unfriendly, das ist eigentlich, ist für sie möglicherweise tatsächlich sicherer, ihre Bundesräte auszuwechseln außerhalb vom normalen Wahltermin, außerhalb von der gesamten Erneuerungswahl. Ist so, wäre meine These.
Christoph?
Ja, ich glaube es einfach, es deutet wenig auf einen baldigen Rücktritt hin, auch für Cedric Wehmuth und Matthias Meyer. Ich meine, die zwei Bundesräte, die sie haben, die machen eigentlich, da wird wie dumm attestiert, einen ordentlichen Job. Es ist sicher nicht die grösste Baustelle, die die SP im Moment hat. Und dass sie jetzt würden Druck ausüben auf die, das leuchtet mir einfach aus dem Grund nicht ein. Und sie sind beide auch noch nicht so alt und wirken noch nicht so verbraucht, dass man sich da nicht könnte vorstellen, dass sie noch mal ein paar Jahre bleiben. Für den Berset beispielsweise. Über ihn sagt man immer wieder, er sei auch interessiert, möglicherweise mal noch ein anderes Departement zu führen. Das ist eine Möglichkeit, die sich eröffnet. Ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendein Handlungsdruck vorhanden ist. Und ich glaube, sie wären schlecht beraten, wenn sie jetzt noch würden versuchen, irgendwie in letzter Minute einen von diesen zwei Sitzen ins Trockene zu bringen.
Ich bin einverstanden mit dem Christoph und trotzdem finde ich es recht bemerkenswert. Simonetta Sommaruga wird bei den nächsten Gesamten im 23. 13 Jahre im Amt sein. Sie wird 63 sein. Ich erinnere einfach an Moritz Leuenberger. Bei ihm ist spätestens jetzt bei dieser Phase der Amtszeit der Druck aus der Partei und das Scharren der möglichen Nachfolger und Nachfolgerinnen so laut gewesen, dass er sich eigentlich dauernd rechtfertigen musste, warum er noch nicht zurücktritt. Und ich finde das schon recht bemerkenswert, dass man bei der Simonetta Sommaruga im Moment gar nichts in diese Richtung hört. Das ist einfach eine Feststellung.
Das spricht aber eher für Sie, oder? Und möglicherweise auch für die fehlenden Nachfolger.
Ja, Christoph, einverstanden mit dir. Und noch weiter, ich glaube auch, es sind der ganzen Partei ist massiv bewusst, dass beim Rücktritt von der Simonetta Sommaruga tatsächlich möglicherweise ihren zweiten Sitz gefördert ist und auch darum gibt es keinen Druck auf sie. Oder wenig Druck.
Ich möchte da vielleicht eben wieder einmal gerne ein bisschen Party crashen, wenn es um die Bilanz von diesen zwei Bundesräten geht, wo ich jetzt nicht so unumstritten finde oder wo auch in gewissen Lagern nicht so als unumstritten angesehen wird. Also mich dunkt im Moment das Verhalten von der Simonetta Sommaruga recht auffällig. Sie hat einen gewissen Aktivismus entwickelt. Es vergeht keine Woche, wo sie nicht seitenlange Interviews, Pressekonferenzen gibt und irgendwelche runden Tische einberuft. Also sie hat eine riesige Aufgabe vor sich, wo noch nicht gelöst ist. Es geht nicht nur um die Absicht, dass man eine Energiewende in der Schweiz, sondern dass man die auch konkret jetzt umsetzen. Das ist sehr konfliktbehaftet. Man merkt dort, dass aus dem bürgerlichen Lager, also namentlich von der SVP, sehr, sehr viel Druck kommt. Also sie haben ja Stromgeneral wollen und sie attackieren Simonetta Sommaruga, wenn es immer geht, auch persönlich. Das deutet auch darauf hin, dass jetzt eben, wenn wir über die Wählbarkeit und die Wiederwahlchancen im Parlament reden, dass die SVP da sicher nicht geschlossen sein würde unterstützen. Beim Berset ist es so, dass die ganze Altersreform vor sich hemeandriert, mühsam, anstrengend ist für den Bundesrat und dass auch wegen der Pandemie, aber auch wegen Themen, die wegen der Pandemie liegen geblieben sind, sehr, sehr viel Kritik auch gibt gegen das BAG, zum Beispiel wie die Digitalisierung läuft oder eben nicht. Also er hat dort eigentlich auch sehr grosse Baustellen.
Bei der Simonetta Sommaruga spricht aber genau das, was du ansprichst, eher für eine weitere Kandidatur. Weil im EOPD, muss man sagen, hat sie ziemlich viel Erfolg gehabt. Sie hat Gesellschaftspolitik in verschiedenen Bereichen, im Scheidungsrecht, Unterhaltsrecht und so weiter, in verschiedenen Bereichen recht stark prägen können. Jetzt im UVEC ist sie bis jetzt eher nicht erfolgreich. Also es sind diverse Vorlagen gescheitert. Also das CO2-Gesetz, Jagdgesetz, Mediengesetz. Zum Teil nicht nur wegen ihr, sondern auch, weil das Parlament an dem Zeug noch umgeflickt hat. Aber sie sind gescheitert. Sie hat bis jetzt wenig vorzuweisen. Und wie du vorher gesagt hast, sie ist recht aktivistisch unterwegs mit diversen Vorlagen, Vorschlägen, Ideen. Versucht sie, die Energiewende zu retten. Und genau das spricht aus meiner Sicht eben auch eher für eine Wiederkandidatur. Um eben auch dort ihre persönliche Bilanz im UVEC, wo bis jetzt alles andere als berauschend ist, noch aufzubessern.
Genau, da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich habe mehr gemeint wegen der Umstrittenheit in den anderen Lagern, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt eben so Vollgas gibt, damit sie in ziemlich kurzer Zeit auch noch ihr Vermächtnis kann retten kann. Also, dass sie dann beispielsweise gegen Mitte nächster Legislatur oder so würde zurücktreten.
Item, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt mal falsch liegen bei den Spekulationen und sie würde vielleicht trotzdem gehen. Weil was mich jetzt interessieren würde, was wir vorher schon ein bisschen angedeutet haben, das mit den möglichen Nachfolgern. Ist denn das ähnlich jetzt eben wie beim Leuenberger, wie du es beschreibst, Markus, dass es schon gewisse Leute gibt, wo man weiss, dass die echt froh wären, wenn einer von beiden gehen würde? Und wer gehört zu denen?
Also ich glaube, anders wie 2010 hört man im Moment nicht viel Scharen von Nachfolgern. Gerade für den Deutschschweizer SP-Sitz. Und ich behaupte, es gibt vielleicht 2-3 Leute, die im Moment so nicht nur die Ambition haben, sondern auch die Fähigkeit, die Ambition zu realisieren. Und einer, würde ich sagen, ist sicher der Ständerat Daniel Josic. Er ist genug lang im Parlament, genießt Sympathie und Respekt bis weit ins bürgerliche Lager. Und er ist sicher auch intellektuell fähig, den Job zu machen.
Er ist, würde ich ergänzen, im bürgerlichen Lager, sondern sogar wahrscheinlich fast respektierter als in einer eigenen Partei. Und darum ist es ja sehr, sehr bemerkenswert, wie intensiv dass der Daniel Josic im Moment für das Frontex-Referendum weibelt. Er als Law and Order-Politiker. Und das ist in seiner Partei vielen Leuten aufgefallen. Es ist aber auch in der bürgerlichen Partei vielen Leuten aufgefallen. Und es gibt dort die Lesart, dass man sagt, mit dem Kampf, mit dem Abstimmungskampf laufe der Josic quasi mit dem Plakat durch die Schweiz durch, im Moment, wo drauf steht, wählt mich als Nachfolger von Simonetta Sommaruga. Weil die Schwierigkeit, muss man noch ergänzen, für einen SP-Politiker ist ja nie oder selten vom Parlament gewählt zu werden, sondern seine Schwierigkeit ist, aufs Ticket von der SP zu kommen. Und das ist gerade für einen Josic, der eher am rechten Rand von seiner Partei politisiert, ist es schwieriger, aufs Ticket von der SP zu kommen, als nachher von den bürgerlichen Parteien gewählt zu werden. Und das Handicap könnte er im Moment korrigieren mit seinem Abstimmungskampf gegen Frontex.
Genau, also es ist eigentlich recht unumstritten über die Lager hinweg, dass er sich gerade sehr aktiv zu Bundesratsmaterial macht. Und der Markus hat jetzt schon mehrere Faktoren gesagt, wo er vielleicht in seiner Strategie berücksichtigt. Eben, dass er den Fokus vor allem muss parteiintern haben, weil er das Parlament mehr oder weniger im Sack hätte als Sozialliberaler, als Vertreter vom Reformflügel der Partei. Was aber, und das macht eben das Dilemma relativ komplex von der SP im Moment, wenn man so auf die Nachfolger schaut, was für Josic ein Nachteil ist, sein Geschlecht. Die SP, die würde schlecht eine Frau durch einen Mann ersetzen. Also wenn jetzt nicht gerade eine andere Vakanz auch noch absehbar wäre, sodass nachher zwei SP-Männer im Bundesrat wären. Und dort gäbe es schon Optionen, um das Problem über die Sprachgrenze hinweg zu lösen. Aber das ist ja auch noch ein Faktor, dass sie sich die Sitze aufteilen, amig mit einem Welschen und einem Deutschschweizer.
Eine Deutschschweizer Frau kommt doch keinen Sinn.
Es kursiert vor allem Einnahme, wenn man sich in der Partei umlässt, für mögliche Kandidatin aus der Deutschschweiz. Das ist Flavia Wasserfall, Nationalrätin aus Bern, ehemalige Generalsekretärin. Auf dem Papier vereinigt sie einige Anforderungen. Sie kennt die Partei sehr gut, sie ist überparteilich respektiert, sie ist Bernerin, sie kann die Landessprache gut.
Entschuldigung, sie ist Bernerin?
Das hilft uns nicht wirklich, oder?
Als Schaffhauser.
Ja, okay, stimmt. Als Nachfolgerin von der Berner Sommaruga.
Der Berner Sitz?
Würde den permanent Berner Sitz sichern, genau.
Sie bringt durch das ein grosses Stimmpotenzial aus dem zweitgrössten Kanton im Parlament mit sich. Und was ein bisschen gegen sie spricht, dass Leute finden, ja, sie hat zwar Potenzial, aber sie ist bis jetzt auch noch nicht im Parlament jetzt als die ganz grosse Macherin aufgefallen. Also sie gehört dort noch nicht zu den dominierenden Stimmen.
Ich habe das Gefühl, eine zweite Frau ist sicher Evi Allemann. Die kennt man auch im Parlament, weil sie lange Nationalrätin war.
Auch eine Bernerin.
Auch eine Bernerin. Sie ist jetzt seit 5 Jahren Regierungsrätin im Kanton Bern und hat da nicht falsch gemacht, hat ein gutes Ergebnis gemacht. Sollte diese Frau sein, wäre sie sicher auf meiner Liste.
Früher hat man noch viel von der Eva Herzog geredet, weil sie Basler Regierungsrätin war, dort einen guten Job gemacht hat. Jetzt in Bern ist sie noch nicht so in Erscheinung getreten oder zumindest noch nicht so, dass man sie im breiteren Kreis als potenzielle Nachfolgerin von einem von der SP-Bundesräte wahrgenommen hätte. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben und was ich eben vorher angesprochen habe mit dem Röstigraben übergreifenden, wäre eine Kandidatur Rebecca Ruiz, wo Regierungsrätin ist in der Watt und glanzvoll wiedergewählt worden ist jetzt gerade. Der Name wird relativ viel auch genannt. Sie ist auch noch eher jung, also sicher nicht jemand jetzt eben im Unterschied zu der Herzog, wo dann irgendwie noch ein paar weniger Jahre gerade schon wieder zurücktreten.
Also eben Frau Herzog, das muss man schon auch sagen, die ist nur ein Jahr jünger als Frau Sommaruga und das ist sicher ein Faktor, der eher gegen eine Kandidatur von ihr spricht, vor allem, wenn Frau Sommaruga nicht schon das nächste Jahr sollte zurücktreten. Ich halte im Moment, ich finde den Namen Ruiz recht interessant, was du jetzt gesagt hast, oder? Eine Doppelkandidatur Ruiz-Josic wäre aus meiner Sicht sehr chancenreich, wenn sich die beiden SP-Bundesräte Berse und Sommaruga mit der Partei auf einen Doppelrücktritt könnten einigen. Zum Beispiel im 23. oder sagen wir jetzt auch irgendwie Mitte der nächsten Legislatur. Dann wäre das aus meiner Sicht ein sehr gut mögliches Doppelticket von der SP. Ich weiss nicht, ob ihr das anders seht.
Ein Doppelticket für zwei Sitze? Das ist eigentlich ein Diktat.
Ja. Ich muss es anders sagen, da gebe ich dir natürlich recht. Es könnten dann schon noch mehr Leute auf so einem Ticket sein, aber ich meine jetzt mehr, dass am Schluss die möglicherweise gewählten Leute wären, oder? Weil vor allem, also wenn sie in der Deutschschweiz ein Mann würde, zum Beispiel der Daniel Josic, müsste es für die SP zwingend eine Frau sein in der Westschweiz, und unter den Frauen ist sie im Moment praktisch die einzige, die in der Westschweiz in Frage kommt, aus heutiger Sicht. Es kann in 5 Jahren anders sein, aber heute gibt es kaum jemand anders. Zumal Cesla Amarell, die andere Waadtländer Regierungsrätin, die immer auch als mögliche Bundesrätin gehandelt worden ist, gerade abgewählt worden ist vom Volk. Also ihre politische Karriere ist wahrscheinlich da zu Ende.
Die Frage ist wirklich, was man mit der wie man dort die zwei Sitze auf Geschlechter aufteilt und auf die Regionen. Weil in der Westschweiz gibt es durchaus auch noch Männer. Pierre-Yves Maillard beispielsweise werden immer noch Ambitionen nachgesagt, derzeitigen Gewerkschaftsbundpräsident. Und Matthias Renard zum Beispiel wäre auch einer, der vielleicht auch so ein bisschen in der Tradition vom Berse irgendwie früher wird gewählt werden und ein bisschen ein frisches Element in den Bundesrat reinbringen. So. Aber die Frage ist natürlich, läuft es auf eine Rochade raus, wo jetzt quasi ein Deutschschweizer Mann und eine Westschweizer Frau gemeinsam dort sind, oder bleibt es bei der jetzigen Konstellation?
Und egal, wer denn schlussendlich auf dem Ticket wird stehen, 2 Berner oder wer, ich glaube, entscheidend wird auch sein, wie die Grünen werden aufgestellt sein, dann, wenn der Zeitpunkt ist. Und dort hat die SP schon im Moment noch den Vorteil, dass es bei den Grünen einfach im Moment keine zwingenden Kandidaten gibt.
Man hat recht viel über die SP geschwätzt. Christoph, du hast es am Anfang angedeutet. Man weiss eigentlich viel besser, wenn auf der anderen Seite etwas passiert, wenn der Ueli Maurer nicht mehr will. Wenn will er nicht mehr.
Genau, er hat Anfang des Jahres in einem Interview im Le Temps hat er sich für einmal ein bisschen weniger rätselhaft zu seinen Zukunftsplänen geäussert. Und zwar hat er gesagt, quasi die Minimalbedingung für seinen Rücktritt sei eine Gesetzesgrundlage für den Abbau der Corona-bedingten Schulden im Staatshaushalt. Den will er in der Tasche haben, bevor er den Rücktritt gibt.
Und wann gibt es die?
Die Gesetzesgrundlage hat der Bundesrat im März ins Parlament geschickt. Die Finanzkommission vom Nationalrat diskutiert die Reform im Moment. Im Juni wird er wahrscheinlich im Nationalrat im Plenum sein und dann irgendwie im Herbst oder spätestens im Dezember sollte das Parlament da eigentlich verabschieden. Somit, ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 6 Monaten der Ueli Maurer den Rücktritt erklärt, aber ich gehe davon aus, dass er spätestens Ende Legislatur abtritt.
Ist es wahltaktisch bei der SVP genauso wichtig wie bei der SP, wenn nicht zurücktritt?
Ich habe das Gefühl, der SVP-Sitz ist total ungefördert. Es gibt möglicherweise irgendwie, die Grünen haben bisher, glaube ich, jede SVP-Kandidatur mehr oder weniger angegriffen, aus inhaltlichen Gründen, aber da ist jedes Mal chancenlos.
Vorausgesetzt, die SVP nominiert eine einigermaßen wählbare Person, oder? Es kommt dann schon noch darauf an, aber wenn sie eine einigermaßen konkordanzfähige Person nominiert, bin ich mit dem Christoph völlig einverstanden, ein Selbstläufer, die Wiederwahl für den Maurer Nachfolge.
Also man kann sogar noch weitergehen und sagen, es ist die einzige Partei, die sich wirklich gemütlich machen kann im Bundesrat. Bei allen anderen könnte sich je nach Konstellationen durchaus Probleme ergeben. Mhm. Also auf irgendeine Art und Weise müssen alle anderen zittern.
Wer steht denn jetzt in den Startlöchern für die Nachfolge von Herrn Maurer?
Also es sind eigentlich immer die gleichen Namen, die man hört, schon seit Jahren, muss man auch sagen. Und das sind schon so Namen, die sich auch durch einen gewissen Politikstil auszeichnen, die jetzt eben sicher nicht so am rechtesten Flügel sind. Das ist zum Beispiel Nathalie Rickli, Zürcher Gesundheitsdirektorin, die sich während der Pandemie mit ihrer Corona-Politik teilweise auch gegen die eigene Partei durchgesetzt hat, die sehr einen schwierigen Job hatte, die früher lange im Nationalrat war und dort rigorosere Law-and-Order-Politik betrieben hat, sich jetzt so ein bisschen konziliant zeigt, auch in der kantonalen Politik. Es ist der Albert Rösti, der früher Parteipräsident war, der im persönlichen Umgang sehr angenehme Person ist, wie alle Lager ihm attestieren.
Wo immer offen gesagt hat, dass er recht gerne Bundesrat wird werden, oder? Und wo auch ein Berner ist.
Genau, das ist ja natürlich wichtig.
Gesagt hat das, glaube ich, nicht.
Indirekt.
Nein, es strömt ihm aus allen Poren, ich würde es so sagen.
Genau, ja. Und wo aber inhaltlich, politisch voll auf Linie ist von der Partei. Also eigentlich noch eine Kombination, die sich in der Vergangenheit punkto Wählbarkeit im Parlament als erfolgsversprechend erwiesen hat. Und dann der Franz Grütter ist auch ein Name, der immer wieder fällt. Er hingegen möchte das selber erklärtermaßen nicht.
Was auch noch nichts heissen bei einer Bundesratskandidatur.
Was natürlich auch noch nichts heissen.
Genau. Also eigentlich eher im Gegenteil, kann man schon fast sagen.
Wer sagt ihr noch?
Ich finde, wir müssen schon kurz über Magdalena Martullo-Blocher reden, oder? Ich meine, es wäre mindestens für gewisse Leute in der Partei, wäre sie sicher die Wunschkandidatin. Aber sie ist genau eine von den Personen, die sich dann die Frage stellt, ob das nicht Grenzen für den Rest des Parlaments überschreitet, ob sie wirklich wählbar ist für das Parlament. Also ich würde es heute nicht unter allen Umständen ausschliessen, aber sie, ihre Wahl wäre sicher mit weniger sicher als all die anderen Leute, die du jetzt aufgezählt hast, Raffaella, wo ich notabene auch die nehmen, etwa ähnlich gesehen wie du. Ein Name, den man vielleicht noch erwähnen könnte, den ich interessant fände, wäre, ich habe das da, glaube ich, schon mal gesagt, der Pierre-Alain Schnegg, Regierungsrat von Bern, der in der Corona-Politik einen guten Ruf hatte, parteiübergreifend. Sein Problem ist einfach, dass er eigentlich ein Welschen ist, weil er aus dem Berner Jura kommt und dass zwei welsche SVPler ist undenkbar.
Genau, es gibt natürlich noch weitere Namen. Irgendwie ein Gregor Rutz ist eigentlich fast schon ewiger Bundesratsanwärter. Der Jean-Pierre Galati aus dem Kanton Aargau hat jetzt auch irgendwie in der Pandemie an Statur gewonnen. Aber eigentlich, es gibt ein paar Leute, die so quasi Format hätten. Aber bei der SVP, mehr wie bei jeder anderen Partei, hat die sogenannte Rennleitung meistens eigene Kriterien, nach denen sie ihr Ticket bestücken. Also wer von uns hätte geglaubt, 2015, dass am Schluss irgendwie ein Norman Gobi in die Partei reingenommen wird, noch im Eilverfahren, und ein unbekannter Weinbauer namens Guy Parmelin dort auch noch auf dieser Liste drauf ist. Ich meine, die einen von uns haben ja müssen googlen, wer der ist. Und somit, ich würde nicht ausschliessen, dass am Schluss die SVP der Chris von Rohner
oder der Gölä. Wie wollen wir da wieder wegkommen von diesen Beinen?
Aber können wir noch über den Köppel reden, geschwind?
Ist wahrscheinlich ein Bern. Also Chris von Rohner ist wahrscheinlich ähnlich realistisch wie der Roger Köppel, oder? Etwa.
Die Wahlchancen in der Bundesversammlung sind etwa gleich gross, ja. Ich würde es nicht ausschliessen, dass er auf dem Ticket landet. Ich würde die Wahl ausschliessen. Mhm.
Dann wird es einfach interessant, wenn es ein Ticket gibt, wo lautet Magdalena Martullo-Blocher und Roger Köppel. Das wäre eine sehr interessante Bundesratswahl. Können wir es ganz zum Schluss noch vielleicht von der Mitte aus anschauen? Jetzt haben wir über die beiden Pol und ihre Bundesräte geschwätzt und Bundesrätinnen. Auf welchen Rücktritt müssten denn die Mitglieder von Mitte und FDP hoffen? Was wäre gut für die?
Also angenommen, jetzt machen wir mal ein bisschen viel Wenn und Aber. Angenommen, es wäre nach den Wahlen und es wäre ein SP-Sitz und die Grünen hätten noch einmal deutlich zugelegt, dann würde sich für sie auch ein Problem lösen, also namentlich für die FDP. Weil dann wäre der Anspruch viel unumstrittener. Dann könnten sie zwar argumentieren, sie finden, die SP ist eine staatstragende Partei, sie ist in allen Institutionen, auf allen Ebenen drin. Im Unterschied zu den Grünen, die einfach immer noch sehr stark Bewegungscharakter haben. Aber es wäre dann weniger die Problematik politisch, inhaltlich, dass man das Gefühl hat, man nimmt jemandem etwas weg, das total anders ist. Darum wäre es für die Mitte-Partei und für die FDP sicher viel, viel einfacher, auch im Hinblick auf die eigenen Sitze, wenn es eine SP-Vakanz gäbe nach den Wahlen.
Ich habe das Gefühl, die Ausgangslage ist für die SP, die Mitte und die FDP eigentlich sehr ähnlich. Jede von diesen drei Parteien muss befürchten, beim nächsten Rücktritt den Sitz nicht zu halten. Und das könnte dazu führen, dass jede versucht, so lange an diesen Sitz festzuhalten und die Leute auf diesen Sitz sitzen zu lassen, bis eine andere Partei muss zurückziehen und der Gewitter irgendwie durchgezogen ist. So. Und möglicherweise muss dann am Schluss gleich das Parlament eine amtierende Bundesrätin, einen amtierenden Bundesrat abwählen, weil Wahlergebnisse da erforderlich machen.
Das ist lustig, dass wir eine ganze Bundesrats-Spekulationssendung verbracht haben damit, ohne den Namen von unserem Bundespräsidenten zu nennen. Ich mache es jetzt auch nicht. Könnt ihr mir sagen, wer nach den nächsten Wahlen ganz sicher noch Bundesrat ist? Oder wer nicht vielleicht?
Ich habe das Gefühl, der Bundeskanzler heisst immer noch Walter Thun.
Meine Prognose ist, im Dezember 2023, wenn die Gesamterneuerungswahl vom Bundesrat ist, werden wir 6 bisherige wiedergewählt haben und der Ueli Maurer wird nicht mehr noch Bundesrat sein. Er ist dann 72 und wird endlich sich nur noch aufs Langlaufen konzentrieren. Und an seiner Stelle werden wir einen neuen SVPler wieder im Bundesrat haben. Und meine These ist, es ist wieder ein Mann.
Ich sehe es recht ähnlich wie der Markus. Ich bin nicht sicher, ob die These am Schluss jetzt dann wirklich so wird sein. Aber auf deine Frage, wer sicher noch wird im Bundesrat sein, wenn sie würden wollen, wären das der Parmelet, Amherd und Karin Keller-Sutter.
Das sind einmal 3 von 7, das ist nicht schlecht. Danke euch allen für das Mitschwätzen. Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Ganz herzlichen Dank an das Produzieren der Vivienne Kuster. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit dem Markus Häfliger, Christoph Lenz und Raffaella Bieder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Wie sieht das auch sehr lustig?
Also der Christoph ist auch echt lustig.